Wie lange kann der Schwebezustand zwischen zwei Präsidenten noch gut gehen? Glauben die Republikaner wirklich noch an Trump? Und wie sieht eigentlich Thanksgiving aus dieses Jahr, im Jahr der Pandemie? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Entscheidung 2020 ist eigentlich gefallen. Es glauben auch noch nicht alle gleich fest dran. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Und er war am letzten Samstag in der Strasse von Washington unterwegs und hat diesen Leuten zugelassen. Ciao Alan, sag, was sind das für Leute am Samstag? Was haben wir da jetzt gerade gehört?
Das sind ein paar Tausend Leute, vielleicht ein paar mehr, ein paar Zehntausend. Ziemlich viele Lämmel und sind alles Trump-Anhänger gewesen. Also in der grossen Mehrheit normale Wähler, Leute, die man auch an Trump-Rallys sehen will, auch Familien mit Kindern und so. Leute, die Trump auffordern, nicht nachzugehen, seine Niederlage nicht einzugestehen, weil sie angeblich gar keine Niederlage gegeben hat und so. Und dann ja, hat es auch noch ein ansehnliches Kontingent gehabt, muss man sagen, auch von Gruppen vom rechtsextremen Rand.
Wo aber ihre Waffen nicht dürfen zeigen, glaube ich, oder? Weil in Washington darf man das
nicht. Nein, in Washington dürfen wir, genau, in Washington ist das nicht erlaubt, das offene Tragen von Waffen.
Du hast mit jemandem geschwätzt, der recht, mir würde sagen, ja, das Zeug gesagt hat. Wir hören schnell rein.
I went out on my own and did what I wanted to do. I would be called a terrorist. I'd be called a domestic terrorist. But I'm going to follow Trump. I'm going to do what he says. If he says it's over, I will be satisfied with that. If he says they stole this and it's not over, I'd be willing to take up arms and, really? And fight my fellow citizens. Yes, because these people are ruining our country.
Okay, da meinst du ziemlich ernst, oder?
Jo, ja, und man muss sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Milizionär oder so ein Proud Boy oder so etwas. Das ist eigentlich ein von vielen Leuten, die ich einfach geredet habe mit und was ist er gewesen? Ich glaube, Klimaanlagenbauer. Und er hat dann gesagt, eben, ich habe gefragt, was würde er machen, oder, wenn jetzt der Biden, also wenn sich die Realität dann mal einstellt und der Biden vereidigt wird als Präsident. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn ich könnte machen, das, was ich würde wollen machen, dann würde ich schon als Terrorist durchgehen. Er folge ihm Trump. Wenn der Trump sagt, es ist für ihn erledigt, er akzeptiert seine Niederlage, dann sei es für ihn auch gut. Wenn der Trump aber sagt, es ist nicht vorbei, dann sind sie auch bereit, auf die Strasse zu gehen, seine Waffen zu nehmen und auch auf seine Mitbürger quasi zu schiessen.
Irgendwann haben wir mal das Gefühl nach der Wahl, die Gefahr ist so wie das Band gewesen. Jetzt hört man so Leute, die so Zeug sagen. Ist das repräsentativ für eine Grundstimmung, die immer noch oben ist, oder ist das jemand, der so ein bisschen oben ausschießt? Im wahrsten Sinne vom Wort.
Ich glaube, es ist schon eher Zweiteres. Okay. Eben, ich habe vorher gesagt, das ist jetzt nicht ein Milizionär oder irgendwie sowas, aber das ist schon der harte Basis, oder, wo dort aus dem ganzen Land gekommen ist, um quasi da ein bisschen den Freilicht Gottesdienst abzuhalten für Trump. Und das ist die Hardcore-Variante, aber es zeigt halt auch, also das sind, wir reden gleich von vielen Leuten, oder? Mhm. Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist von der Trump, seiner Wählerbasis, ist es gleich noch, es sind viele Leute und das es ist etwas, wo auch da viele Leute ernst nehmen, auch quasi Sicherheitsbehörden ernst nehmen. Und eben, das Zeug zieht dann immer auch noch andere Leute an, oder? Es hat auch am Samstag Gegendemonstrationen gegeben, auch Linksextreme, die aufmarschiert sind, Antifa und so. Also das ist ja halt ein bisschen Teil von einem toxischen Gemisch dann.
Entscheidend wird ja sein, ob der Trump und seine Entourage irgendwann wird noch Beweis können liefern können. Gib uns schnell ein Update. Gibt es irgendwo in einem Bundesstaat noch einen Prozess, der am Laufen ist, wo die Gewinnchancen für Trump gut sind und wo er irgendwo noch einen Hebel hat, um das Resultat irgendwie noch zu verändern?
Nein, Stand jetzt nicht. Also es sind viele Sachen noch am Laufen und man weiß natürlich nicht, was rauskommt. Trump seine Kampagne versucht zum Teil auch gewisse Klagen, die sie nicht mehr eingereicht haben, dann um einen anderen Staat wieder einzureichen, in der Hoffnung, dass ein anderer Richter das anders sieht und so. Aber bis jetzt ist es so, ohne dass man jetzt hier ins Hunderte, vom 120. Detail geht, die rechtlichen Bemühungen sind nicht sehr ernsthaft, weil es halt für den systematischen Betrug keine Belege gibt. Der Trump und seine Verbündeten reden öffentlich immer zwar von einem riesigen Betrug, oder? Aber in den Gerichten, wenn sie dann vor Gericht gehen, dann tun die Anwälte eigentlich gar nie oder selten so etwas Geld machen, oder? Es ist dann einfach, sind ein paar, schon, ich bleibe immer ein bisschen anekdotisch, ein paar republikanische Wähler und Wahlbeobachter, die Wählergeschichten oder Geister-Schauder-Stories erzählen von Leuten, die abgestimmt haben, tote Leute und die Biden-Harris-Kampagne, wo wir einen ganzen Bus angefahren sind, um vor einem Wahllokal massenhaft Stimmzettel quasi noch einzufüllen und so. Und das ist alles, bleibt eigentlich unbelegt. Und eben, Klammer auf, also es, bei jeder Wahl kommt es vor, dass es ein paar Unregelmäßigkeiten gibt oder dass ein paar Tote abstimmen und so. Das gibt es bei jeder Wahl, seit eh und je. Aber dass das ein Niveau erreicht, ein Mass, wo es dann um ein paar tausend Stimmen geht, von dem kann jetzt nicht dreht sein bis jetzt.
Gibt es denn irgendeinen anderen Ausweg noch für Trump, um auf irgendeine Art und Weise halblegal die Präsidentschaft zu behalten?
Stand jetzt nicht. Also man muss sehen, es ist nicht so, dass sie nicht würden versuchen, oder? Jetzt, sie versuchen zum Beispiel Druck zu machen auf die Landesparlamente, auf die State Legislatures, dass dort, wo die Republikaner an der Macht sind, dass sie versuchen, die Wahl eigentlich zu gehen, oder? Und eigene Wahlleute zu ernennen. Aber das ist etwas so Krasses, dass wir nicht einmal von den Republikanern, den Wichtigen in den Landesparlamenten, von den Gliedstaaten, wird das unterstützt. Das ist etwas, das wäre eine maximale Eskalation, die auch nicht würde durchkommen. Das ist ein bisschen der Traum von Trump und von seinen Hagen-Verbündeten, aber das wird nicht passieren. Aber man muss sehen, den Ausweg, in dem Sinne kurzfristig sehe ich ihn nicht, aber man muss ja schon sehen, das Juristische und so ist das eine, das andere ist das Politische und das ist er ja recht erfolgreich. Er bastelt an seiner Dolchstoßlegende, wo er glaubt, dass sie ihm nützt, oder? Dass ihm da alles gestohlen wurde, ist ein Opfer von einem gigantischen Betrug ist. Und was das dann macht mit dem Vertrauen in die Präsidentschaft von Joe Biden, auch mit dem Vertrauen in Demokratie, das ist völlig unklar, oder? Also, beziehungsweise man sieht schon Anzeichen dafür, dass nicht zu kleiner Teil von der republikanischen Wählerschaft das Zeug glaubt. Und in dem Sinn kann man auch nicht einfach sagen, ja gut, er kommt nicht damit durch, also passiert nichts. Das ist das, was die Institutionalisten sagen, auch in Washington. Oder so, ja, es funktioniert ja, es klappt ja nicht und so, und Gericht halten Stand. Und das stimmt schon, oder? Kurzfristig gesehen. Aber ich meine, was da passiert, ist gleich wahnsinnig. Das hat es so noch nie gegeben in über 200 Jahren, dass ein Präsident gegen seine Niederlage, Wahlniederlage so vorgeht. Und eben, die langfristigen Folgen sind offen.
Und immer hat man das Gefühl, auch wir jetzt, oder? Wir schwätzen in einer Normalität darüber, als wäre das quasi alles total im Rahmen. Das ist ja auch schon ein Verrückter,
genau. Oder? Das ist auch Teil von seinem Sieg, oder? Also, und wirklich viele Leute, die ja immer noch alles verteidigen, auch was er macht, oder? Auch da die Spruchregelung, die Republikaner gefunden haben, wo jetzt immer geheißen, ja, es ist sein Recht, gerichtlich die Klage anzufechten, er dürfte das ausschöpfen und so. Das stimmt natürlich schon technisch gesehen, oder? Aber es ist immer auch eine Frage von den Normen, oder? Ist das wirklich die Idee, dass man eine Wahl, die klar verloren gegangen ist am Schluss, dass man das so torpedieren, oder? Auch mit dem Begleiter von dem rhetorischen Gugus und Wahnsinn, der zum Teil kommt. Oder? Also, und wo alle Wahlverantwortlichen ja sagen, ob Republikaner oder Demokraten, dass es einfach nicht stimmt. Mm. Und es ist ja so, auch wir jetzt wieder in diesem Gespräch, oder, wir diskutieren fast wieder über einzelne Gerichtsfälle, whatever, aber das grosse Muster, das ist, finde ich, eigentlich erstaunlich, oder wie schnell man auch das schon quasi normalisiert hat.
In den ersten paar Tagen nach der Wahl hat Trump ja vor allem Golf gespielt und hat sich irgendwie in seiner Residenz verschanzt, hat wieder mit Schaffen angefangen. Und was macht er jetzt noch?
Es ist schön, er ist immer noch verschanzt in seinem Haus. Er geht jetzt einmal raus und es gibt keine öffentlichen Auftritte. Es ist auch nicht so, dass sonst irgendwie viel passiert. Also man hat ja, muss ich sagen, oder? Das ganze Land wartet eigentlich darauf, dass es nochmal ein Corona-Hilfspaket gibt. Und die Chancen für das sind nicht sehr gross gewesen, weil ja eben die Situation so ist, dass man in der Übergangsphase ist, auch mit dem Kongress, wo der neue, der noch nicht in Kraft ist und so. Aber es gibt auch keinerlei Bemühungen von der Regierung, vom Weißen Haus, irgendwie etwas zu machen, etwas anzustossen, wo im Kongress eine Lösung geben kann. Also man hat schon das Gefühl, der Trump hat eigentlich schon aufgehört, Präsident zu sein. Er schaut jetzt da irgendwie obsessiv eben über irgendwie da und dort noch irgendwie ein paar Stimmen bekommen, aber Regierungsarbeit scheint eingestellt zu sein. Und gerade wenn man sieht, was da mit Corona jetzt wieder passiert, ist es schon ein bisschen erschreckend.
Mhm. Über Corona reden wir nachher gerade endlich wieder einmal. Was mich ja verschiedene Leute gefragt haben, auch quasi zu einer Frage an dich zu stellen, der Trump tut jetzt ja auch mehrere Leute entlassen. Ist das so, dass quasi, also weißt, wird bei so einer Transition der ganze Apparat ausgewechselt? Oder spielt das sowieso keine Rolle? Eben für die, die jetzt entlassen werden, weil wenn der Biden kommt, kommen sowieso andere Leute. Was bedeutet das für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt den Schuh bekommen vom Trump noch?
Also muss ich unterscheiden zwischen der politischen Führung von der Ministerien, von der Verwaltung und quasi den normalen Beamten. Oder? Also da ist es immer so, dass bei jedem Machtwechsel hunderte bis tausende Leute die Stellen wechseln. Also so alle politisch ernannten Leute an der Spitze von diesen Ämtern und Ministerien und Behörden, die gehen. Aber sie gehen natürlich eben einen ordentlichen Prozess in dem Sinne. Also nicht so, wie es jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dass per Twitter der Trump den Verteidigungsminister entlässt, dass er jetzt auch den Racheakt an dem Chef der Cybersicherheitsagentur, der gesagt hat, dass die Wahlen sicher waren, den er ja auch per Twitter rausgeschmissen hat. Das ist nicht der normale Weg, wie so eine Transition abläuft. Und das ist das eine. Und das andere ist, normalerweise in einer so einer Übergangszeit hat der neue Präsident, der reinkommt, eben hat dann etwa so 2 Monate Zeit, um sich schon recht detailliert vorzubereiten. Seine Leute bekommen dann Zugang zu den Leuten von der Administration, können von ihnen Informationen anfordern, sich mit ihnen austauschen. Da gibt es also gewisse rechtliche Mechanismen, die das möglich machen. Auch um sich vorzubereiten, damit man eine Regierung hat, die am ersten Tag quasi ganz funktionsfähig ist. Und das findet jetzt nicht statt, weil das wird blockiert von der Trump-Regierung. Und ja, das ist das, was gewisse Leute Sorgen macht, was quasi auch die nationale Sicherheit geht oder eben das Corona.
Der Biden hat immer noch keinen Zugang zu den Geheimdienst-Briefings, oder?
Nein, der Biden lässt sich jetzt eigentlich einfach nur briefen von eigenen Experten, so in Anführungszeichen, also früheren Mitgliedern von der Obama-Regierung zum Beispiel, zum Teil auch ein, zwei Leute von sogar noch Bush und der Clinton-Regierung dabei, die ihn quasi bei sich daheim, oder nicht, also virtuell, aber wo ihn einfach Briefe über die Sicherheitslage, genau. Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen ein politisches Zeichen, oder zum sagen, hallo, schaut, ich lasse mich da nicht beeindrucken, was der Trump macht, ich bereite mich ganz gewissenhaft auf meine Amtsübernahme vor. Hm.
Corona, kommt, wir reden über Corona. Beim Biden haben wir ja gemerkt, recht schnell, das wird ein Schwerpunkt werden jetzt von seinen ersten paar Wochen. Ich habe mir jetzt schon abgesehen, was sich verändern könnte, wenn nachher der Biden an der Macht ist, in Sachen Corona-Bekämpfung.
Also das eine ist der Ton, oder? Und das ist nicht unwichtig. Wenn man sieht, was da jetzt seit Beginn der Krise ja vom Weißen Haus von ganz oben für den Ton verbreitet worden ist. Wenn wir jetzt nicht mehr alles wiederkommen. Das wird sich massiv verändern. Der Biden eben quasi stützt Wissenschaftler und stützt die Empfehlungen von denen und ruft auf zu all dem, was sinnvoll ist und vernünftig ist. Und jetzt haben wir immer noch den Trump und seine Leute, die quasi da ihr Zeug ventilieren. Also gerade vor ein paar Tagen, oder? Sie ein von seinen wichtigen Berater, ein Mann namens Scott Atlas, der eigentlich keine Qualifikationen hat auf dem Gebiet von Pandemiebekämpfung, wo quasi ständig sagt, ja, in Michigan zum Beispiel hat es neue Regeln, stehen nicht auf gegen das, wehren doch gegen das. Also wirklich so eine immer noch totale Kamikaze-Krisenkommunikation. Das ist das eine, der Ton. Und das andere ist, dass die beiden sich schon auch darauf vorbereitet, quasi dass, also man hat immer noch die Situation, dass es gibt mangels Schutzausrüstung immer noch, die Spitäler sind auch sehr am Anschlag und die Bundesstaaten und Lokalbehörden, denen ist auch das Geld ausgegangen zum Teil für quasi ja, Corona-Bekämpfung und er sagt, er will auf dem Tag 1 schauen, dass sie das überkommen.
Was machen denn die jetzt, die auch kein Geld mehr haben?
Ja, sie sind einfach, jetzt lernen sie schon noch Geld, aber es läuft einfach, also in vielen Orten ist die finanzielle Lage sehr schlecht, oder auch von diesen Regierungen, Lokalregierungen. Das wäre auch etwas, was in diesem Corona-Hilfspaket sollte quasi behoben werden, aber das findet nicht statt. Und dann ist das Thema, oder das grosseste Thema ist, ob es eine nationale Maskenpflicht soll geben soll. Das kann der Biden nicht, das kann der Präsident nicht verhängen, er hat nicht Kompetenz dazu, nicht wirklich. Aber er könnte natürlich so ein Mittelding machen, oder er könnte irgendwie schauen, dass er alle Gouverneure aufruft, das zu machen. Oder er könnte, was er könnte, ist sagen, in allen Bundesregierungsjuristen, also zum Beispiel in allen Gebäuden, oder, wo irgendwie die Bundesregierung irgendetwas zu sagen hat, dort könnte man das machen. Also auch das ist ein bisschen eine Grenze zwischen Symbolik und tatsächlicher Politik. Oder? Aber es wäre halt alles eine Abkehr von dem, was wir jetzt haben. Und dann das Wichtigste vor allem ist halt auch die Verbreitung, also die logistische Verteilung von dem Impfstoff, wo ja nicht ganz einfach wird und wo viele Leute Angst haben, dass das jetzt in Stocken gerotet, wegen dieser holprigen Übergangsphase, dass man da nicht am ersten Tag schon bei der Regierung parat ist, damit quasi zu schauen, dass das alles auf den Weg kommt. Oder? Das sind so die Baustellen.
Da wäre aber der Trump mit seinem Projekt Warp Speed, wo ja der Titel recht lustig war, schon auch gewisse Vorab geleistet, muss man es ehrlicherweise sagen.
Ja, total. Also ich meine, und es ist auch wahnsinnig, oder? Dass man jetzt, also es ist ja positiv, dass man jetzt wirklich die Impfstoff hat. Und ich glaube, die US-Regierung hat seine Regierung hat hier einen grossen Anteil. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch niemand bestreiten, oder? Die Frage ist, jetzt geht es ja bald schon ums Nächste, oder? Wie sicher hat man das Vertrauen in so einen Impfstoff, gerade nachdem, was passiert ist in den letzten Monaten, mit dieser Politisierung vor allem und so. Und jetzt ist dann die Frage, oder? Ja, wie kriegt man genug viele Leute dazu? 70% sollten ja jemanden eigentlich entweder per Impfstoff oder per Durchseuchung eigentlich eine Immunität erhalten, oder? Und wie kommt man auf den Anteil? Das ist ja dann mehr schon die Frage.
Nächste Woche, glaube ich, ist noch Thanksgiving bei euch, oder? Wann ist es?
Ja, nächsten Donnerstag.
Nächsten Donnerstag. Da ist auch gewisse Angst, dass das nochmal so ein grosses Ereignis könnte werden, was Corona angeht, oder?
Ja, die Angst ist riesig, weil eben die Fallzahlen sind hier total am explodieren und Thanksgiving ist halt das wirklich das wichtigste Fest für viele Amerikaner, dort, wo sie sich treffen mit ihren Familien, zum Teil auch nur einmal im Jahr, und wo sie das ganze Land reisen, um sich zu treffen. Und jetzt ist hier eine grosse Debatte, oder soll man das machen oder nicht? Der Dr. Fauci, das Gesicht quasi von der Wissenschaftler in der Regierung und andere roten ab, sagen, machen das nicht, machen das Zoom-Giving, oder? Einfach alles virtuell. Und gleichzeitig eben, ein von Trumps Berater hat dann gesagt, ja, für viele alte Leute sind sie die letzte Thanksgiving,
oh, also
soll man ihnen das nicht nehmen, dass man nochmal. Und es ist jetzt eine grosse Angst, dass wenn dann die Reisetätigkeit ansteigt, Und wenn es halt die grossen Multigenerationsfamilientreffen gibt, dass das einfach nochmal explodiert. Und eben, die Spitäler sind auch vielerorts, in vielen Gegenden schon am Anschlag. Also, oder darüber hinaus.
Was gibt es bei euch, die Rauthahnen gefüllten?
Ja, wir sind eingeladen, eigentlich. Und da gibt es Rauthahn bei Amerikanern. Aber ehrlich gesagt, ob das stattfindet, ist mir jetzt auch noch nicht ganz nachfragen. Aber ja, also eigentlich schon. Aber eben, es ist hier wirklich sehr, also es ist auch von Tag zu Tag. Und es ist jetzt auch so, dass sich jetzt auch vor den Testzentren hat gigantische Schlangen, weil alle Leute wollen sich halt vor Thanksgiving noch testen, damit sie so ein bisschen für sich irgendwie die Gewissheit haben, dass sie vielleicht doch können und so. Und es ist nicht sicher, ob das wirklich, also die meisten Leute wissen kein Thanksgiving wie sonst.
Wir hoffen das Beste für dich und für die Amerikaner. Allen haben wir über alles geredet.
Sicher nicht.
Darum bald mehr an dieser Stelle. Das war es, eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von der Media zu der Wahl in den USA. Nächste Woche sind an dieser Stelle wieder unsere Kollegen dran, Martin Kilian und Christoph Münger. Ihr könnt uns, wie ihr vielleicht schon wisst, überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, auch raten und so weiter, Kommentare schreiben. Und zum Abschied bekommt ihr noch eine Rede, die ihr so wahrscheinlich nie werdet hören. Zusammengestiefelt hat sie Jimmy Fallon, tönen tut sie so. Ciao zusammen.
My fellow Americans, a short time ago, Joe Biden beat me in the election. And not only did he win,
He won by a lot, actually. Therefore, it is time for me to step aside. Because let's face it, I wasn't probably on my game and I wasn't doing so well. And, you know, I'm the only president in history to lose a popular vote twice and to get impeached. It's time for a change. Greatest dream in the world is that Joe Biden wins, because the winner of this vote was decided by a fair and open election. Therefore, I humbly concede to Joe Biden. The American people have responded, and they said to me, you're fired. Bing, get out.